Germaniens Bewohner möchte ich für ein Urvolk halten, denn nicht zu Lande geschahen ehedem Auswanderungen, sondern in Flotten fuhren die heran, die ihre Wohnsitze zu verändern gedachten. Aber auch abgesehen von der Gefahr dieses furchtbaren und unbekannten Meeres, wer möchte Asien, Afrika oder Italien verlassen und Germanien aufsuchen, wo ungestaltet der Boden, rau der Himmel, das Land nur von Heimischen mit Freuden zu bebauen und anzublicken ist?
Am Anfang war auch hier das Wort, und das Wort hatte der Römer Tacitus, der Schweigsame auf gut Deutsch, der, nebenbei bemerkt und von wegen Nomen est Omen, einer der bedeutendsten Redner seiner Zeit gewesen sein soll und im Übrigen natürlich nichts dafür konnte, dass seine Betrachtungen über Germaniens Bewohner kommenden Generationen gewissermaßen wie Bibelworte erschienen.
Ich selbst trete deren Meinung bei, welche annehmen, dass Germaniens Bewohner durchaus von jeder Vermischung mit anderen Völkern frei sind, vielmehr als ein eigener, reiner und nur sich selbst gleicher Volksstamm dastehen. Denn unerachtet der großen Zahl dieser Menschen ist allen gleiche Gestalt. Allen sind trotzige und blaue Augen, blondes Haar, große und nur zum Angriff tüchtige Körper.
Tacitus selbst, seines Zeichens Historiker und Politiker, erblickte wahrscheinlich gegen Ende der 50er Jahre nach Christus das Licht der Welt, indes seine in Auszügen zitierte Schrift um 100 herum erschien, die Germania, und noch das 1989 bei Harenberg herausgegebene Lesebuch zur deutschen Geschichte nennt sie
»Die bedeutendste Quelle zur Kenntnis der alten Germanen«.
Die alten Germanen. Schenkt man der Forschung Glauben, dann waren sie bei Licht besehen eine Erfindung der Römer. Beginnend mit Caesar, der alle rechtsrheinischen Völkerschaften Germani nannte. Und ob es sie, so der Soziologe Michael Werner, überhaupt in der von Tacitus geschilderten Art als einheitliche ethnische Gruppe gab, mit gemeinsamen Bräuchen, Religion, sozialen Strukturen und so weiter, bleibt, wie er schreibt, äußerst zweifelhaft. Abgesehen einmal davon, dass Tacitus dem Philologen Klaus von See folgend zu keiner Zeit in der fernen Weltgegend war.
Und es gibt eine sehr bekannte Arbeit von einem Althistoriker, Eduard Norden, der meint, dass Tacitus da lauter Versatzstücke verarbeitet hat, sogenannte Topoi. Ein Topos ist also ein Versatzstück, das sich irgendwie so etabliert hat. Der Germane ist so und so und so und so und da werden bestimmte Belege herangezogen. Und da meint er, das seien ethnologische Wandertopoi. Also das heißt, Tacitus verwendet Kategorien, die er übernommen hat aus der antiken Ethnographie. Die hat natürlich eine gewisse Tradition. Und da werden immer wieder Barbarenvölker dargestellt. Und Tacitus beschreibt die Germanen jetzt aus römischer Sicht als ein typisches Barbarenvolk. Und da sind eben dieselben Versatzstücke, die in der vorhergehenden griechischen Ethnographie oder auch römischen Ethnographie verwendet werden, die kommen bei Tacitus auch vor.
Klaus von See, Skandinavist und Germanist, aber auch Historiker und Rechtswissenschaftler. Und als Prüfer der Legenden, wie die Frankfurter Rundschau schrieb, als er 75 wurde, dürfte er unterdessen seinerseits längst so etwas wie eine Legende sein. Einer der ersten, wenn nicht der erste überhaupt, der sich vor 40 und mehr Jahren mit der Legendenbildung um die Tacitus-Schrift zu befassen begann, die im heutigen Druckbild kaum mehr als 20 Seiten, wie er schreibt, zu einer Art Gründungsurkunde des Germanentums wurde.
Ihre Speisen sind einfach. Wildes Obst, frisches Wild oder geronnene Milch. Nicht auf den Gaumenkitzel, den künstliche Leckereien erregen, nur auf Stillung des Hungers sind sie berechnet. Dem Durst gegenüber ist nicht dieselbe Mäßigkeit zu rühmen. Und wollte man ihre Trunksucht unterstützen, ihnen so viel als sie begehren darbietend, so könnte man sie leichter durch dies Laster als mit Waffen besiegen.
Hätte nur Varus das schon gewusst und die germanischen Trunkenbolde mit ihrem Laster geschlagen. Kein Blutvergießen in den dunklen Wäldern Germaniens vor 2000 Jahren, aber auch keine Feierlichkeiten unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin und unter dem Motto Imperium, Konflikt, Mythos. Und auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hätte geschwiegen. Aber so?
Es war Herbst, 9 nach Christus, die Blätter fielen.
Dem Journalisten Matthias Schulz in den Schoß, als er an seiner Titelgeschichte über die Geburt der Deutschen saß und grübelte.
Wollte Hermann der Cherusker ein germanisches Urreich schaffen?
Unbedingt, denn römische Geschäftemacher und Amtsdiener, steht zu lesen, hatten die bäuerlich geprägten Germanen gegen sich aufgebracht.
Drei Dinge nervten die Alteingesessenen besonders. Sie mussten sich der römischen Justiz beugen, Steuern zahlen und ihre Waffen ablegen. Hinzu kamen die lockeren Sitten der Eindringlinge. Huren und Marketenderinnen folgten dem Militär. Für die Germanen bedeutete das Verwirrung. Sie lebten bis zum 20. Lebensjahr enthaltsam. Eheliche Treue galt als hohes Gut.
Tacitus lässt grüßen, der Spiegel nimmt ihm beim Wort. Auf die Art und Weise kommen besagte Germanenversatzstücke natürlich nie aus der Welt. Klaus von See.
Also ist der Germane immer bieder, treu, sippengebunden, familiengebunden, während der Römer rational, händlerisch begabt, ökonomisch begabt ist, auch juristisch begabt ist. Und da kommt dann das Bild heraus, dass sie zum Beispiel in Grappes Hermannschlacht haben. Nicht? Da sind die Römer, das sind Federfuchser, die mit juristischen Winkelzügen die Germanen übers Ohr hauen. Also dieses Bild wird immer wieder aktualisiert in der Zeit der Französischen Revolution und dann bis zum Versailler Vertrag. Ist immer der Römer, der Romane ist das Gegenbild des Germanen, des Deutschen. Und dieses antithetische Geschichtsmodell setzt sich eigentlich durch die Jahrhunderte dann fort.
Spätestens seit der elsässische Humanist und Philologe Beatus Rhenanus im Jahre 1519 Tacitus Germania als Aureus Libellus, als das goldene Büchlein der Deutschen bezeichnete, das ein guter Geist in ihre Wiege gelegt habe, gehört die Schrift zum Grundbestand des deutschen Selbstverständnisses.
Schreibt der Soziologe Michael Werner über die Germania, die, kaum erschienen, in Vergessenheit geriet, bis sie vor rund 500 Jahren die deutschen Humanisten wiederentdeckten. Und mehr oder weniger zur gleichen Zeit entdeckten sie auch die Annalen des Römers Tacitus und brachten die Geburtsstunde der Deutschen ans Licht. Und der heute vom Magazin Der Spiegel als Weser-Germane identifizierte Arminius, der sogenannte Genius der Antike, wurde als deutscher Hermann wiedergeboren, von Luther so aus der Taufe gehoben. Und als der im französischen Exil lebende Heinrich Heine die alte Heimat bereiste, sah er sich auch die heute umstrittene Örtlichkeit der Schlacht an.
Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecke. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäb es die deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden.
Doch blieben wir, was wir waren, sentimentale Eichen mit den Worten Heinrich Heines. Und eines der ersten Bücher, das auf deutschem Boden brannte, von würdigen deutschen Männern als Plunder der Hölle, als französischer Unrat der verzehrenden Flamme anheimgegeben, war der Code Civil, Napoleons bürgerliches Gesetzbuch, das unter anderem auch die Gleichstellung der Juden festschrieb.
Dieser Kampf um das bürgerliche Gesetzbuch gehört zu diesen Aktualisierungen. Und es ist auch interessant, das gehört in die völkische Ideologie hinein, dass man meinte, eine gute Kultur muss genuin, die muss autochthon sein. Während die Griechen und die Römer diese Vorstellung nie hatten, also das ist ein förmliches Kulturprogramm gewesen, die Griechen nachzuahmen. Und das widerspricht natürlich der völkischen Ideologie, die eben immer sagt, wir sind genuin und autochthon. Dahinter steckt natürlich immer ein gewisser Mangel an Selbstbewusstsein. Wir sind besser als die anderen. Die haben das Gefühl natürlich, die anderen sind uns kulturell, zivilisatorisch überlegen, aber dem können wir etwas viel Besseres entgegensetzen.
Klaus von See über die Ideologie einer verspäteten Nation, die besser sein wollte als die anderen, und zwar gründlich. Vielleicht, weil man die schönen Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nur vom Hörensagen kannte und in den nationalistisch verklärten Befreiungskriegen ging es gegen die napoleonischen Modernisierer, wollten sie doch, wie schon zu Zeiten der Römer,
an Deutschlands gesegnete Gauen räuberisch Hand anlegen.
Turnvater Jahn. einer der ersten Vertreter der Germanomanie, wie der Soziologe Michael Werner es nennt. Später versuchte Julius Langbehn, den Typus des niederdeutschen Bauernmenschen aufzuwerten, der dem Asphalt der Metropolen entflieht. Und parallel dazu machte sich Eugen Diederichs auf die Suche nach dem gotischen Menschen, der wie die stolzen Eichen dem Himmel entgegenstrebt und in der Idee vom faustischen Menschen Genie und Wahnsinn vereint.
In beiden Fällen wurde das angeblich Schöpferische betont, das den Deutschen wie generell den Germanen eigne.
Eine Frage der Zeit, bis die Völkischen auf den Plan traten und unter anderem auch Achill, den Helden der Ilias, allein schon wegen seiner blonden Mähne unter ihr germanomanes Dach beorderten und aus den antiken Griechen südwärts gewanderte Urgermanen machte. Später sollte Berlin, wie sonst, wenn nicht Germania heißen und Welthauptstadt werden im tausendjährigen Großgermanischen Reich. Ein blonder arischer Recke namens Adolf Hitler an seiner Spitze.
Und da, wie in der alten Germanen-Ideologie, wo die Germanen Römer gegenüberstehen, sehen sich jetzt Arier, Nordvölker oder wie sie das nennen wollen, dem Juden gegenüber. Und dieselben Klischees, die werden jetzt übertragen auf Arier und Juden. Und da kommt wieder etwas ein bisschen zum Vorschein, was schon in der Germanen-Ideologie im Ersten Weltkrieg am Auftritt, da gibt es den Nationalökonomen Werner Sombart, der da ein Buch geschrieben hat, Händler und Helden. Die Helden sind natürlich die Deutschen und die Händler sind die Engländer. Also da haben sie dasselbe Bild dann wieder, was ich vorhin erwähnte, in Grabes-Hermann-Schlacht, wo die biederen Deutschen von den römischen Federfuchsern übers Ohr gehauen werden.
Und alle stimmten sie ein in diesen Stereotypenchor: Klopstock, Herder, Fichte, Schlegel, Arndt. Richard Wagner schrieb die Musik dazu, während sein Schwiegersohn Houston Stuart Chamberlain zum Bestsellerautor avancierte und zum Stichwortgeber der NS-Ideologen. Seinem Gerede folgend gehörten die Germanen zur Rassegruppe der zu höchst Begabten, nämlich der Arier. Und die ragten körperlich und seelisch unter allen Menschen empor und waren darum von Rechts wegen die Herren der Welt. Später wurde daraus der deutsche Herrenmensch. Für den jüdischen und anders gearteten Untermenschen war das tödlich.
Gibt es im Gedenkjahr 2009 also überhaupt etwas zu feiern?
Nach allem, was wir wissen, eine berechtigte Frage, die sich auch der Spiegel stellte, am Ende seiner langen Titelgeschichte über die Geburt der Deutschen und Arminius, ihren Gebärer, dem wir in der Tat viel zuzuschreiben haben.
Dem kulturellen Behauptungswillen dieses Trotzkopfs ist es zuzuschreiben, dass sich die Legionen und damit auch der römische Lebensstil in der Antike nicht ungehindert ausbreiten konnten. Insofern starkte Hermann das Bier gegen die Weinrebe, die germanischen Beinlinge gegen die Toga. Ohne ihn gäbe es heute vielleicht weder Currywurst noch Saumagen. Vor allem aber hätte sich ohne ihn nicht jener Zungenschlag so ausgebreitet, den auch die Kanzlerin in ihrer Rede zum großen Jubiläum 2009 benutzen wird. Die deutsche Sprache.
Nun denn, legendenverliebt und ideologieverbrämt präsentiert der Spiegel Arminius alias Hermann alias Hermann the German. Und der hätte sich wohl nicht träumen lassen, wozu er einst alles herhalten würde. Und was die deutsche Sprache anbelangt, dann doch lieber Heinrich Heine.
Der Himmel erhalte dich, wackeres Volk, er segne deine Saaten. Bewahre dich vor Krieg und Ruhm, vor Helden und Heldentaten.